Hey, du! Komm mal raus.
Komm mal aus deiner Höhle raus. Es läuft Platon, nicht nur bla bla.
Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet. The best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Oh, wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. The best is yet to come, come the day you're mine. Ah, come the day you're mine, I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine, we're gonna drain that cup dry. Wait till your charms are right for these arms to surround. You think you've flown before, but you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine. I got plans for you, babe. And baby, you're gonna fly.
«The best is yet to come» von Michael Bublé. Und so ist es. Du hörst nämlich Platon mit B wie Bolognese.
Rabe.
Bern on Air.
Für die nächste Stunde sind für euch der Ralf
und Helen
am Mikrofon. Unser Thema heute ist weniger ein Thema als ein Konzept. Für die heutige Sendung haben wir die besten Beiträge aus 1,5 Jahren Platon zusammengetragen. Wir gehen auf Spurensuche im Bremgartenwald, schauen uns die mittelalterliche Stadt von Bern an und fachsimpeln über ein grosses musikalisches Geheimnis aus dem Westen von Bern. Und je später die Stunde wird, desto weiter weg von Bern bewegen wir uns. Wir gehen nämlich nach auf die Skipiste in den Bergen und machen einen Abstecher in Aargau.
Und dass wir uns von Bern wegbewegen, das hat einen guten Grund. Ganz, ganz neu kannst du jetzt nämlich Platon auch außerhalb von Bern hören. Unsere Sendung läuft immer noch alle 4 Wochen auf Rabe, aber nicht nur auf Rabe, sondern jetzt neu auch auf Kanal K im Aargauischen und auf Rasa im Radio Schaffhausen jeden ersten Samstag im Monat.
Anfangen tun wir mit einem Wahrzeichen von Bern, das wahrscheinlich weit über Grenzen aus bekannt ist. Nicht mit dem, das ist das Wahrzeichen von Bern. Wir starten unsere Reise mit der bekanntesten Uhr von Bern.
Das sind Glockenschläge von einer ganz besonderen Uhr. Der Zeitglocke, mitten in der Berner Altstadt. Der Turm war zuerst ein Wehrturm, dann ein Käfigturm, also ein Gefängnis, und 1405 zum ersten Uhrturm in der Stadt wurde, wo BernerInnen haben können Zeit ablesen. Was sich im Turm befindet, hat mir Markus Marti gezeigt. Er ist verantwortlich dafür, dass das Uhrwerk genau und regelmäßig läuft und hat viel zur Zeitglocke geforscht.
Jetzt geht es einfach die Wendeltreppe rauf.
Der Markus Marti führt mich in die Uhrkammer, dort, wo sich das eigentliche Uhrwerk, das Herz der Uhr, befindet.
So, das ist das Monumentaluhrwerk von Kaspar Brunner. 1530 hat er die Uhr vollendet und hat sie den Berner übergeben. Und seitdem läuft die.
Das Uhrwerk ist immens. 2,5 Meter lang, 1,70 breit und über 2 Meter hoch. Ein Gestell bildet den Rahmen und drin sind vor allem kleinere und grössere Zahnrädchen. Antrieben wird urmechanisch von einem Pendel und von Steigewicht.
Das ist wie eine Wanduhr, die Gewicht hat an Ketten oder an Seilen, die man jedes Mal aufziehen muss.
Der Mechanismus ist der gleiche, aber die Dimension eine ganz andere. Die Steine sind etwa 100 Kilo schwer.
Und der braucht etwa 28 Stunden, bis er von ganz oben da unten in den Sandkasten kommt. Und wenn man in der Zwischenzeit nicht wieder aufzieht er das Gewicht, dann bleibt die Uhr stehen.
Der Markus Marti ist der, der die Gewicht am Uhrwerk wieder aufzieht. Seit 44 Jahren.
Jetzt geht das Gewicht langsam auf. Und das geht so lange, bis hier eine rote Marke kommt. Und dann weiss ich, jetzt ist es hoch genug. Ich brauche eine Viertelstunde. Früher habe ich sie 10 Minuten gemacht, aber heute schaffe ich es nicht mehr.
Sagt der 78-Jährige. Daneben, dass der Markus Marti schaut, dass die Uhr nie bleibt stehen, ist er auch dafür verantwortlich, dass sie einigermaßen genau läuft. Die Zeit der Uhr verändert sich nämlich abhängig von der Temperatur. Das Metall dehnt sich im Sommer aus wegen der Wärme und das Pendel schwingt dann langsamer. Wenn die Uhr vor aktueller Zeit abweicht, muss der Markus Marti sie wieder richten. Darum nennt man sie samt auch Zeitglockenrichter. Früher ist die Uhr zum Teil bis zu einer halben Stunde von der richtigen Zeit abgewichen, weil man sie nach der Sonne eingestellt hat. Heute macht das der Zeitrichter mit dem Handy. Er sei aber nicht der Einzige, der sich auf die genaue Zeit vor Zeitglocke achte, sagt er.
Es gibt auch solche, die sich manchmal schmelden. Die Tour geht ein bisschen hinger oder so. Aber nicht ernsthaft. Und ich lasse sowieso sie nicht stark abweichen. So nach einer halben Minute reagiere ich auf jeden Fall reagieren.
Nach dem kleinen Abstecher am Zürichsee mit der Tina Turner und Simply the Best, gespielt in unserer Best-of-Sendung, darum sehr passend, kommen wir wieder zurück in die Berner Altstadt. Bern ist ja bekannt für die Brunnen, die wirklich in der ganzen Altstadt verteilt sind. Die gibt es schon länger, wirklich lang, 1400 ungefähr. Wie das die Wasserversorgung in Bern im Mittelalter ausgesehen hat, über das hat sich Helene für die Sendung Wasser vor etwas mehr als einem Jahr schlau gemacht.
Für uns Menschen, die im 21. Jahrhundert in der Schweiz leben, ist es selbstverständlich, dass wir den Wasserhahn auftun und das Trinkwasser rauskommt. Das war aber natürlich nicht immer so. Im Mittelalter zum Beispiel musste man das Wasser grundsätzlich holen, weil es in den Häusern selber keinen Wasseranschluss gab. Um herauszufinden, wie das denn genau abgelaufen ist, bin ich zum Archäologischen Dienst vom Kanton Bern gefahren und habe mit dem Armand Beriswil geredet. Er ist Mittelalter-Archäologe und Historiker und weiss natürlich genau, wie die Bernerinnen und Berner im Mittelalter an ihr Trinkwasser kamen. Es hat verschiedene Möglichkeiten gegeben.
Entweder man holt das Wasser aus einem Brunnen, man holt das Wasser aus einer Zisterne oder man holt das Wasser aus dem Fluss. Für Berner und Bernerinnen jetzt ausgesprochen, gibt es eine Grenze, die Zeit um 1400. Vor 1400 gibt es wirklich Sodbrunnen, das heisst, das sind öffentliche Brunnenschächte, die runtergehen bis ins Grundwasser. Und dort muss man die aufziehen. Nach 1400 ist es so, dass man die Brunnen, wie wir sie kennen, anlegt in der Stadt Bern. Man baut einen nach dem anderen. Sie sind am Anfang noch aus Holz. Aber das Entscheidende ist an diesen Brunnen, es sind Laufbrunnen, wie wir sie kennen. Und das war für die damalige Zeit eigentlich fast ein bisschen Zauberei gewesen. Es läuft einfach immer Wasser raus. Und man muss immer noch mit dem Kessel gehen, aber man muss nur noch zum Haus raus und zum nächsten Brunnen. Und dann füllt sich das mit Wasser.
Die mittelalterlichen Sodbrunnen hatten aber ein Problem. Viele davon waren in Höfen von Privathäusern oder zum Beispiel im Kreuzhof des Dominikanerklosters, der heutigen französischen Kirche. Da ist man nicht so gebig dazu gekommen. Man hat sich darum etwas weiteres ausgedacht.
Der Lehnbrunnen, das ist im Prinzip auch ein Sodbrunnen, das heisst ein Grundwasserbrunnen, wobei man dort lustigerweise sozusagen die Funktion des Sodbrunnen kombiniert hat mit der Funktion der Filterzisterne. Also man hat einen Turm gemacht und hat in der Mitte einen Schacht aufgemauert und ringsoben auch mit Kies und Sand aufgefüllt. Und der war aber so tief abtief, dass es eben in den Grundwasserspiegel reingekommen ist. Und durch das hat das die Zisternen aufgefüllt bis zu einer bestimmten Höhe. Und da hat es einen Überlauf gegeben, wo dann der Hang durch das überschüssige Wasser weg ist. Und die Leute konnten in den Brunnen reingehen und konnten dort Wasser nehmen.
Mit dem Aufkommen der Laufbrunnen ab 1400 hat der Lehnbrunnen von Bern aber immer mehr an Bedeutung verloren. Es hat halt niemand mehr extra beim Turm Wasser raufziehen, wenn man gerade so gut auch einfach nur den Kessel beim Brunnen können unter den Wasserhahn haben. Der Armand Beriswil weiss, was näher mit dem Lehnbrunnen passiert ist.
Also das Gebäude wird integriert, der Kiesfilter und der Schacht, das wird rausgerissen und es wird daraus eigentlich ein normaler Kellerraum. Und der war ein Teil des Komplexes an der Postgasse. Und 1992, als man das Ganze saniert hat, sind wir Archäologen eben dahinter gewesen. Wir interessieren uns ja eben nicht bloß für Sachen, die nur im Boden sind, sondern wir schauen auch Gebäude an. Wir machen eben auch Bauforschung, wie man das nennt. Und dort ist ein ganz wichtiger Teil davon die sogenannte Dendrochronologie, das heisst die Jahrringdatierung. Und da haben wir das alte Holz, das wir da gefunden haben, geborgt und da sind wir eben mit 1252 gelandet.
1252 ist der Lehnbrunnen zu Bern also gebaut worden und man kann die Überreste von diesem 769-jährigen Brunnen heute noch anschauen, nämlich im Keller der Staatskanzlei an Postgasse 68. Kaum jemand ist sich heute noch bewusst, was für eine Rolle Brunnen früher gespielt haben. Heute sind sie vor allem Touristenmagnet und Fotosujet. Früher hat an ihnen ein ausgeklügeltes Wasserversorgungssystem für eine ganze Stadt gehangen. Für Armand Beriswil ist es faszinierend zu sehen, dass, sobald mehrere hundert Leute an einem Ort zusammengelebt haben, es immer ein funktionierendes Wassermanagement gebraucht hat. Und zwar ein System mit frischem Wasser, Trinkwasser, aber auch ein System für Abwasser, für Löschwasser, Brauchwasser, für das Gewerbe und nicht zuletzt auch für die Tiere zu trinken.
Das ist eine von den vielen Sachen, die die Stadt eigentlich erst auszeichnet. Also eine Stadt sagt nicht, wir machen jetzt eine Stadt, wir gründen jetzt einen Rat. Sondern es ist eher so, dass man irgendwann sagt, jetzt müssen wir das Problem irgendwie lösen, für das brauchen wir einen Amtmann, aha, dann nennen wir einen Stadtbachmeister, aha, es braucht ein Budget für das, aha, es braucht, es führt zum Ausbau von der Infrastruktur, weil es vieles elektrisch, Strassen für Auto, das gibt es alles noch nicht. Aber das Wasser ist wirklich eines von den Sachen, wo sich die Bürokratie in Anführungszeichen und die Verwaltung und sozusagen die Infrastruktur von einer Stadt dran wächst. Und das finde ich schon noch spannend.
Der Armo Beriswil, Mittelalter-Archäologe und Historiker beim Archäologischen Dienst vom Kanton Bern. Dieser Beitrag kommt aus unserer Juni-Sendung zum Thema Wasser, aber nicht der Juni von diesem Jahr, sondern von 2021, weil wir spielen heute unsere Best-ofs aus den letzten anderthalb Jahren Platon. Und wenn wir da jetzt den fotografierenden Touristen vor den Berner Brunnen müssten erklären, dann könnten wir sagen, best of what we got. Weil, ja, das Beste, was wir haben, das bringen wir jetzt. Und für das noch ein bisschen musikalisch zu untermalen, spielen wir jetzt die amerikanische Band Bad English. Die singen nämlich best of what I got.
Nicht nur Blabla, sondern
What?
Platon!
Die Venus von Pümplitz geht durch die Strasse, leicht und flüchtig wie ein Gas.
so unerreichbar hoch. Bockstössige Himbeerbuben, scheuch und brav wie Schaf, schön föhnfrisiert, kommen die Ubertänzung nach. Und die Spargel wachsen in Blut, jung morgen. Die Sonne kommt, es wird langsam warm. Sie hat mehr als 100 Kinder. Und jeden Frühling gibt's ein neues. Hat Kirche Fenster, Augen auf. Und macht sie dazu bei jedem Kuss. Und wenn sie lachen, werden Berge zu Staub. Und jedes Zehen lädt ihr Herz wird weich. Die Venus von Blumenblitz ist schön in ein Feuer in der Nacht.
Best-of-Sendung. Wir sind immer noch zu Bern. Die besten Beiträge, die wir in eineinhalb Jahren gesendet haben. Angefangen haben wir in der Altstadt von Bern mit der Zeitglocke und dem ehemaligen Stadttor bis ungefähr 1300 und der Wasserversorgung vom mittelalterlichen Bern. Unterdessen sind wir, ihr habt es vielleicht am Song gemerkt, in Bümplitz angekommen.
Die Venus von Bümplitz geht durch die Strasse, leicht und flüchtig wie ein Gas, so unerreichbar hoch. Das singt der Bühnenhuber von Patent Ochsner. 1997 haben sie das Lied herausgebracht und auch heute noch begeistern sie mit diesen Zielen die ganze Schweiz. Vielleicht hast ja du dich auch schon mal gefragt, was die Ziele aber eigentlich bedeuten. Susanne Gredl ist im Juli 2021 für unsere Sendung zu den Berner Spezialitäten auf die Suche gegangen nach den abenteuerlichsten Theorien zu dieser Frau W. Nuss. Fündig geworden ist sie an einem Stammtisch.
Wer die Venus von Bümplitz war, ist auch ein wirklich das best gehütete Geheimnis von Bern. Es gibt viele Theorien. Ich war gerne überzeugt, dass der Bühnenhuber in seinem berühmten Lied einen Baum besingt. Und das vor allem, weil die Venus von Bümplitz mehr als 100 Kinder hat und sie jeden Frühling ein neues bekommt. Und unter den Kirchenfensteraugen habe ich mir gerne ein leuchtendes, grünes Blätterdach vorgestellt, das in der Sonne glitzert. Und auch der Name könnte darauf hinweisen, dass er von einem Nussbaum singt. Diese Theorie habe ich aber schnell über den Haufen geworfen, als ich an einem sonnigen Nachmittag einen Kollegen in der Beiz getroffen habe. Unser Diskussionsthema? Wer oder was ist die Venus von Bümplitz? Wir haben den Text auseinandergenommen, fast jedes einzelne Wort analysiert. Leicht und flüchtig wie ein Gas war sie, die Venus von Bümplitz. Also vielleicht eine leichte Dame? Eine beliebte Theorie ist es, dass die Venus von Bümplitz eine Prostituierte war. Und dazu würden auch die bockstössigen Himbeerbuben passen, die scheuch und brav wie Schaf, schön föhnfrisiert, die Ubertänzung nachkommen. Was zur Hölle sind bockstössige Himbeerbuben, fragen wir uns. Ein Hampfel voll freier Denk, tönt es vom Nebentisch. Vielleicht sind es ja auch notgeile, süße, junge, scheuche Männer, die das erste Mal ins Puff gehen. Mein Kollege hat noch eine andere Theorie parat. Er hat gehört,
dass es Wald und Nuss hat gegeben hat. Und die war schon mal Hebamme im Wümpitz draussen, wo jetzt Migros steht heutzutage. Er hat auch ein Kind bekommen, ein Kind auf die Welt gestellt. Er war sehr, sehr offen für alle möglichen Menschen und so.
Aber jeden Frühling gibt es ein Neues. Ist denn mit Frühling, ist das eine Metapher für die Geburt? Weil die Kinder werden nicht nur im Frühling geboren.
Ich kenne Bülgerhuber sein Gehirn nicht, von dem her. Seine Metapher kenne ich auch nicht.
Die W.Nuss soll eine Hebamme namens Waltraud Nuss sein. Diese Theorie finde ich je länger, je passender. Der Frühling als Metapher für die Geburt scheint mir stimmig. Sie wohnt in einem Haus aus Glas, hinter Türen ohne Schloss, sieht durch jede Mauer. Diese Songziele bedeutet für mich, dass sie eine offene und empathische Person war und für alle möglichen Menschen ein offenes Ohr hatte. Sie hat quasi durch die Mauern durch ins Familienleben hineingesehen. Passt für mich zu einer Persönlichkeit, die als Hebamme arbeitet. Mein Kollege sagt, das könnte aber genauso gut zu einer Prostituierten passen. Recht hat er. Wer auch immer die Venus von Bümplitz war, muss die Bewunderung von Bühnenhuber auf sich gezogen haben. Sie sei schön wie ein Feuer in der Nacht, wie eine Rose im Schnee. Darum gibt es noch die Theorie, dass er in diesem Lied seine Mutter besingt. Und vielleicht geht es ja gar nicht nur um eine einzige Person. Vielleicht ist das Lied auch ein gesellschaftlicher Querschnitt durch Bümplitz und der Bühne besingt allerlei spannende Gestalten. Und gleich lässt mich der Gedanke nicht los, dass die Venus von Bümplitz eine sehr interessante Persönlichkeit muss gewesen sein. Sie denkt wie ein Feuerwerk, wie ein Zuckerstock, lebt wie ein Wasserfall. Das tönt nach jemandem mit einer reichen Gedankenwelt, einem Haufen Kreativität, einem wachen Geist. Und nach jemandem, der einfach mit dem Leben mitfließt. Für sie gibt es nichts, was es nicht gibt. Und das, was es gibt, gibt es nicht vergängen. Sie nimmt es, wie es kommt, und lässt es gehen. Die Venus von Bümplitz hätte ich gerne kennengelernt. Sie denkt wie ein Feuerwerk, wie ein Zuckerstock. Mein Stammtischkollege hat sich beim Zuckerstock das Schmunzeln nicht verkneifen. So ein Zuckerstock ist doch mega fallisch, sagt er. Hat die Venus von Bümplitz also doch etwas Anzügliches? Singt der Bühnenhuber über eine Venus, eine Liebesgöttin? Vielleicht darf man das Lied auch nicht zu ernst nehmen. Ein anderer Kommentar vom Stammtisch war, der war doch einfach bekifft beim Schreiben und verarscht uns alle. Am Schluss hatte ich plötzlich einen abenteuerlichen Gedanken. Was ist, wenn der Bühnenhuber in diesem Lied sein Idealbild von einem Menschen beschreibt? Weil sie ist ja unerreichbar hoch. Vielleicht ist es eine fantastische Gedankenspielerei über den Menschen, wo er selber in sich möchte sehen.
Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish you'd tell me this was love. It's not I'm
Vanessa Williams mit «Save the best for last». Das soll jetzt aber nicht heissen, dass wir schon am Schluss von unserer Sendung angekommen sind. Überhaupt nicht. Wir haben noch ein paar Best-ofs von den letzten anderthalb Jahren zu bieten. Aber für das gehen wir jetzt von Bümplitz aus noch ein bisschen weiter, nämlich in die Wälder rund um Bern herum. Und vielleicht ist es euch ja auch schon mal aufgefallen, wenn ihr seid spazieren. Immer mal wieder sieht man an den Bäumen so ganz spezielle Striche, Ringe und Zahlen. Fast ein bisschen so, als hätte sich jemand eine Schnitzeljagd ausgedacht und möchte jetzt seine Verfolger ein bisschen verwirren. Der Ralf hat es im Sommer 2021 genauer wissen und hat für unsere Sendung zum Thema Wald mal ein bisschen Licht ins dunkle Unterholz gebracht.
Ich kenne den Bremer Gartenwald vor allem als Spaziergänger, das heisst vom Weg aus. Und was mir immer wieder mal auffällt, wenn ich im Wald am Spazieren bin, sind die geheimnisvollen Zeichen an den Bäumen. Dort in Rot, da in Blau und etwas weiter vorne hat es orange Zahlen an fast jedem Baum. Zum herauszufinden, was diese Zeichen alle bedeuten, habe ich mit dem Stefan Flückiger abgemacht. Er ist der Forstmeister der Burgergemeinde Bern. Wir haben uns an einem sonnigen Vormittag im Bremer Gartenwald für einen Spaziergang getroffen. Die auffälligsten Zeichen sind die zwei roten Striche. Die Zeichen hat es etwa alle 30 Meter an einem Baum neben dem Weg. Und links oder rechts davon hat es einmal auffallend wenig Bäume.
Horizontal zwei Striche, so wie ein Gleichzeichen, das ist eine Rückengasse. Waldbesuchende reden auch von Schneisen oder Kahlschlägen, die wir hier machen. Es ist kein Kahlschlag, sondern es ist eben eine Gasse. Dort drauf wird gefahren, auf dem restlichen Boden wird nie mehr gefahren. Nie mehr. Warum machen wir das? Wir haben im Boden einen Pilz geflecht, der die Bäumwurzeln vernetzen, die Nährstoffe speichern, die Wasser speichern können, die extrem wichtig für das Ökosystem sind. Das sind die Mykorrhiza-Pilze.
Und diese Pilze sind sehr empfindlich. Schon bei wenig Bodendruck sterben die ab. Darum wird der Waldboden nicht einfach überall befahren, sondern nur in diesen Rückengassen. So wird 90% vom Waldboden überhaupt nie befahren. Über die sieht man aber auch nummerierte Bäume, die grosse Zahlen dran haben.
Jeder Baum, der das Risiko ausweist, bekommt eine zweistellige Nummer, wird auf einer Liste erfasst mit dem Risiko. Und der die Arbeit ausführt, muss uns abhaken. Nummer 73 ist erledigt. Wir haben den Rast abgeschnitten. Nummer 100 haben wir die Kronen abgeschnitten. Wir fällen nicht jeden Baum, was ein Risiko hat, vor allem nicht in den Erholungswäldern, oder?
Wenn irgendwo mitten im Wald ein Ast runterfällt, ist das nicht so tragisch. Aber dort, wo es viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger hat, kann das recht böse ausgehen. Darum werden in diesen Erholungswäldern die Bäume regelmässig kontrolliert und was könnte um- oder runterfallen, wird abgesagt. Aber der Wald ist nicht nur ein Erholungsgebiet. Der Wald der Burgergemeinde wird auch für die Holzproduktion genutzt. In diesen Teil des Waldes werden die Bäume geerntet wie jeder andere Rohstoff. Das heisst, die Bäume werden gefällt, wenn sie etwa 60 cm dick sind. Am nachhaltigsten und am wenigsten aufwendig ist es, wenn neue Bäume dort natürlich nachwachsen. Das heisst, wenn sie aus dem Samen von älteren Bäumen, die daneben stehen, wachsen. Junge Bäume stehen in den meisten Feldern aber ziemlich dicht beieinander und kommen irgendwann in Konkurrenzkampf ums Licht.
Die Bäume mit einem blauen Ring, das sind die Bäume, die wir bis zum Ende der Produktionszeit stehen lassen. Das sind unsere Zukunftsbäume. Das sind die vitalsten, die wir sagen, du musst durchhalten. Wir haben dann die Bäume mit einem schrägen orangen oder rosaroten Strich auf beiden Seiten. Und damit weiss der Forstarbeiter, die muss ich in einem nächsten Schritt fällen, wenn ich hier den Arbeitsauftrag bekomme. Und helfe damit dem blauen Baum, damit er seinen Photosynthesemotor auf die Dauer halten kann.
Blaue Ringe für Bäume, die bleiben, und orange Schrägstriche für Bäume, die wegmühen, damit der Blaubaum genug Platz hat zum Wachsen. Der Stefan Flückiger betont, dass wirtschaftliche Überlegungen nicht die einzigen Interessen sind für die Art, wie der Wald bewirtschaftet wird. Auch ökologische Überlegungen spielen eine Rolle bei der Entscheidung, was genau für die Eingriffe gemacht werden.
Wir stehen hier vor einer Baumgruppe, wo die Bäume auch blaue Farbe haben. Wir wissen, blau ist tabu, aber es ist ein Punkt, das ist nicht ein Ring. Und das ist ein Konzept, das wir aufgefahren haben, weil wir im Wald einen entscheidenden Lebensabschnitt fortnehmen. Wir würden das Holz und den Baum ernten, bevor er natürlicherweise in die Zusammenfallsphase käme, langsam würde absterben und zusammenbrechen. Und es gibt gewisse Insekten und Pilzarten, die sind genau auf die Zusammenbruchsphase spezialisiert. Und wenn wir die erhalten wollen, das wollen wir, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Lebensräume haben.
In rund 10% der ganzen Waldfläche lässt der Forstbetrieb die Bäume einfach sein. Die Bäume machen dort den ganzen Lebenszyklus durch und bleiben dort, auch wenn sie am Verrotten sind, im Wald liegen und schaffen so wichtige Lebensräume. Etwas anderes, was man bei einem Waldspaziergang auch häufig sieht, sind ganze Flächen von Bäumen mit weissen Zahlen dran. Das sind Waldbautrainingsflächen, hat mir Stefan Flückinger verraten. Die Bäume sind mit GPS vermessen, es gibt 360-Grad-Fotos vom Gebiet und die ganze Fläche ist digitalisiert. In dieser digitalen Version des Waldes zeichnen angehende Förster anzeichnen, welchen Baum sie würden wie markieren. Diese Vorschläge werden ausgewertet und es gibt Feedback und Verbesserungsvorschläge. Insgesamt gibt es etwa 50 solche Flächen in der Schweiz. Für jede Baumart eine. Die Bäume werden alle mit weissen Zahlen nummeriert, angefangen mit 1.
Aber häufig sieht also man die dreistelligen.
46 genau. Bäume nummeriert?
Ja. Und mit GPS vermessen. Oder wenn ihr...
Das ist ein riesiges
Gebiet. Ja, natürlich. Aber wenn ihr wollt, Waldbau trainieren, das ist ein Eichenwald, den wir davor stehen. Da steht am Schluss der Baum mit dem blauen Ring 16 Meter vom nächsten fort, weil die Eiche macht ja eine riesige Krone. Und jetzt steht da alle 2 Meter ein Baum.
Es werden da also sukzessive immer mehr Bäume gefällt. Aber Förster entscheiden nicht nur, welche Bäume gefällt werden oder welche Äste das für die Leute, die im Wald spazieren, eine Gefahr sind. Sie müssen auch entscheiden, welche Bäume das in 100 Jahren im Bremgartenwald stehen sollen.
Die Hauptherausforderung, die wir haben in allen unseren Wäldern, ist, wir haben rund 75% von den Bäumen, die hier wachsen, die werden das Jahr 2050 nicht erleben. Aufgrund der klimatischen Veränderungen, die wir im Moment erleben. Weil Klimaexperten sagen, im Jahr 2050 haben wir hier in Bern die Wälder, die ihr heute am Lago Maggiore seht. Und die bestehen aus ganz anderen Bäumen als die wir heute hier stehen haben. Wenn wir für die Bevölkerung die Waldleistungen, Erholung, Schutz, Ökologie, Holzproduktion auch für unsere Kinder und Enkel aufrechterhalten, dann müssen wir unsere Wälder umbauen mit klimatauglichen Baumarten.
Sagt der Stefan Flückiger. Er ist Forstmeister der Burgergemeinde Bern. Und die Burgergemeinde hat übrigens seit letztem Jahr im ganzen Wald Schilder mit QR-Codes aufgestellt, die den Waldbesuchenden so die häufigsten Fragen beantworten. Sehr empfehlenswert.
Geht doch mal ein bisschen im Bremgartenwald rumlaufen. Vielleicht nicht gerade während unserer Sendung, weil jetzt kommt wieder eins der guten Lieder. Das ist der Daniel Powter mit «Best of Me».
Made the wrong way. Won't you do me the right way? Where you gonna be tonight? 'Cause I won't stay too long. Maybe you're the lie for me. When you talk to me, it strikes me. Won't somebody help me? 'Cause I don't feel too strong. Was it something that I said? Was it something that I did? Or the combination of both that did me in? You know I'm hoping you'll sing along, though it's not your favorite song. Don't wanna be there when there's nothing left to say. You know that some of us spin again, and when you do, don't wanna be there when there's nothing left for me.
best of me.
Du hörst Platon mit B wie Besserwisser auf deinem Lieblingssender.
Rabe, einfach gutes Radio.
Der nächste Beitrag ist von Samuel. Er hat Anfang Jahr das Thema Undercover für unsere Sendung mal ein bisschen von einer anderen Seite beleuchtet. Es war dann nämlich noch eiskalt gewesen.
Momentan bin ich gerade in der Skiferie. Und dort musste ich auf dem Sessellift vor ein paar Tagen beobachten, dass an einem Hang nebendran kurz vor einer Lawine abgegangen ist. Zurück in die Unterkunft am Abend konnte ich mit jemandem reden, der auch bei der Suchaktion dabei war. Weil Medienanfragen aber nicht in seinen Aufgabenbereich gehören, bleibt der ganze Motto von der Sendung «Try Undercover». An dieser Stelle erzähle ich also aus dem Gespräch. Zufälligerweise war die Zeit meiner Skiferien die lawinenreichste, seit man das erfassen.
Die Einsatzkräfte hatten über 100 Einsätze in den 2 Tagen.
Bei der von mir beobachteten Lawine sind 3 Personen verschüttet worden. Die Skifahrer haben die Lawine abseits von der Piste selber ausgelöst. Die Schneemassen sind aber bis auf die Piste gekommen. Zum Glück war in dem Moment aber niemand auf der unterwegs gewesen. Wenn man in eine Lawine kommt, sollte jede Minute, etwa jeder Zehnte, der komplett verschüttet wird, stirbt in der Lawine, weil er von der Kräfte vom Schnee und dem felsigen Untergrund sogenannt mechanisch verletzt wird. Falls man das überlebt, hat man 15 bis 20 Minuten recht gute Überlebenschancen. Ist die Zeit aber abgelaufen, sinkt sie drastisch. Ab dieser Phase ist die grösste Todesursache das Ersticken. Bei der von mir beobachteten Lawine ist der Niedergang schnell von einem unbeteiligten Skifahrer bei einer Lift-Anstation gemeldet worden. Das ist genau der richtige Weg, wenn man eine Lawine beobachtet. Alternativ kann man auch in der Notfallnummer vom Skigebiet anrufen. Bei diesem Lawinenniedergang war sofort klar, dass es sich um eine grosse Sache handelt und so sind alle Register gezogen worden von den verantwortlichen Stellen im Skigebiet. Zum Beispiel sind mehrere Lawinensuchhunde per Helikopter eingeflogen worden. Auch Lawinensuchgeräte sind eine grosse Hilfe beim Finden von Opfern. Sie können eine präzise Ordnung der Verschütteten durchführen, sofern die einen speziellen Sender oder die Skikleidung mit eingebautem Sender auf sich tragen. Zum Glück ist das heute bei Freerider Standard. Zur Bergung fliegen die Rettungshelikopter aus dem ganzen Tal ein. Man fragt sich vielleicht, was kann man selber machen, wenn man in eine Lawine kommt? Laut meiner Quelle ist es meistens der schon zu spät. Ein Airbag ist vielleicht etwas, das viele auf sich tragen, die abseits von der Piste unterwegs sind. Im Fall von einer Lawine kann der für Auftrieb sorgen, sodass man nicht zu tief im Schnee verschüttet wird. Wie schon erwähnt, ist das Lawinensuchgerät wichtig. Es ist aber wie bei einem Sicherheitsgurt. Auch der kann nicht alle gesundheitlichen Schäden bei einer Frontalkollision verhindern. Und wenn man zu den 10% gehört, die schon durch die Lawine selber so schwer verletzt worden sind, dann hilft einem nichts mehr. Das Wichtigste ist also, dass man probiert, Gefahren zu vermeiden. Man sollte sich gut über die Schneeverhältnisse informieren und man muss nicht den Held oder die Heldin spielen, man kann auch eine Abfahrt mal sein lassen. Mein Gesprächspartner kritisiert auch die Vollkasko-Mentalität, die viele an den Tag legen. Sie glauben, die richtige Ausrüstung dabei zu haben und falls etwas nicht klappt, können sie immer noch von den anderen gerettet werden. Die Leute sind abseits von der Piste unterwegs und wissen nicht viel mehr über den Schnee, als dass er weiss ist. Wer in verbotenen Zonen unterwegs ist, macht sich nur der strafbar, wenn er damit die Sicherheit von anderen gefördert. Das Skigebiet ist umgekehrt laufend in der Verantwortung und muss die Piste schützen. Bei einem Lawinenniedergang auf die Piste, der dazu führt, dass Personen zu Schaden kommen, nimmt die Staatsanwaltschaft Untersuchungen auf.
So hat unser Beispiel Skigebiet, um den Schnee zu kontrollieren, innerhalb weniger Tage 1 Tonne an Sprengstoff in 5 Kilo Ladungen mit einem Helikopter für Lawinensprengungen verballert.
Das hat man auch im Gebiet von unserer Beispiellawine gemacht. Noch am Vortag hat man 20 Meter neben der Lawine gesprengt. Dass sich dort die Schneemassen nicht schon kontrolliert gelöst haben, ist dann halt einfach Pech. Dabei sind immer die Retter und die Retterinnen sicher vor dem Schnee. Natürlich in den Rettungseinsätzen, aber auch in der Prävention. Mein Gesprächspartner ist auch schon selber in eine Lawine gekommen. Nicht immer lässt sich die nämlich per Heli oder per Seilbahn sprengen. An diesen Stellen muss man sie auch selber auf den Ski auslösen. Da besteht aber das Risiko, dass man selber in die Lawine reinkommt. Darum ist man immer in 2er-Teams unterwegs, die sofort helfen können. Und so ist auch meinem Gesprächsgast nichts passiert, zum Glück. Wo ich die Lawine auf dem Sessellift beobachtet habe, sind vermutlich schon die meisten gerettet gewesen. Nur 15 Minuten haben die Rettungskräfte gebraucht, eine Person musste wiederbelebt werden.
Neben den Verletzungen müssen sie sich jetzt auch für ihr Verhalten rechtfertigen. Ich bleibe auf der Piste, aber natürlich besteht auch dort das Risiko. Man ist schliesslich in der Natur und unterwegs mit anderen Menschen. Doch kann es miteinander auch mal unberechenbar sein.
Ja, yeah, willkommen, wir sind wieder zurück. Alle sind da. Der Orange, der Ali, der Chigi ist in der Ferien. Oh, ja, oh ja. Der Lu habe ich vergessen, glaubst du? Freddy ist auch da. Ali.
Bring alles, was du hast, sag alles, was du willst. Bring alle, wo du kennst. Für was sollen wir bellen? Für was? Liebe Schweiz, wir sind. In euren Köpfen denkt ihr Namen, nämlich meine. Vielleicht sogar endlich Gesicht, ich bin in den Spiegel, schau mal rein. Hab mich früher als Fina, bleib mal Mähli, mein Name würde ich vermeiden. Sus, flach deine Deal, die du liest, deine ganze Crew und deine Firma. Slappen der Beat und Päckle dabei, deine Ex und Firma full hard. Ich sage Nazi, schütte den Kopf von meinem Schimmer, du bist so assi. Spring aber gleich ins Ziel, wir schneiden mein, circa 10 cm weg vom Mendig, seh ich vom Dach oben aber Jamakas. Der Charts, die Tempi in Passat, hängt Popstar, sie an Nagel. Uhu, ich bin so groß und cool, wenn ich mich kratze an Hagel. Jetzt gib mir Mic oder Kabel und zeig die Marsch. Radikal, Massnahme, du postmoderner Retro-Scheiß. Du Artifakter, Gagel, mir Vater im Himmel, Style, ich soll kein Allego verklagen. Ihr halbstarker Fotzer, Kompassbrucher mit Akkubopfahren. Freund im Handyfilm, beim Gruppenwichsen, mit Tuning-Karren überfahren. Und jedem einzelnen Sexualstraftäter eins mit dem Sturmperin in ein Gagel. Bring alles, was du hast, sag alles, was du willst. Bring alle, wo du kennst. Für was sollen wir bellen? Für was lebe ich Schweiz? Wir sind. Madeiras, per novas prises, rap satiras, de moda maneira, de queira, te tilas mina. Ai geloos, anina, clique de pools, te crodain em esquina, brickless el front, te bailas nitas el clo. Das ist OBK, cool, sag mir jetzt für Schweiz. Mehr die Cash in Cash und die schöne Spur, was gibt's. Und die Brüste mit Mittel, hei, die sind um noch Latins. Und ich sag nur noch du machst dich Sex mit Polizist, die haben sexy Radarbeits und machen Party. Sie ist nicht, aber doch jetzt mach ich Party. Bring alles, was du hast, sag alles, was du willst. Bring alle, wo du kennst. Für was sollen wir bellen? Für was lebe ich Schweiz? Wir sind.
Nicht nur Blabla, sondern
What?
Platon!
Einer der ersten Beiträge überhaupt aus der zweiten Sendung im März 2021 ist der nächste, der kommt.
Zusammen mit der Evelyn verlassen wir jetzt Bern und gehen ins Aargau zum Erfinder der Tischbombe.
Es braucht aber nicht viel, damit in Schweizer Stuben Jubeltrubel Heiterkeit ausbricht. Ein paar Papiertröten, zwei, drei Glonasen, eine schwette Papierkügel und die Post geht ab. Sie ist die kleine Schwester vom Feuerwerk. Aber im Gegensatz zum chinesischen Exportschlager ist die Tischbombe eine echte Eidgenossin. Vor gut 40 Jahren hat der Aargauer Kunststoffingenieur Max Amsler die glorreiche Idee gehabt, eine Gartenröhre mit allem möglichen Krimskrams zu füllen. Dann hat er dieser Gartenröhre unten einen Plastikboden dran montiert und hat sie oben mit einem Plastikdeckel zugemacht. Ah ja, ein bisschen Zunder und eine Lunte hat es natürlich auch noch gebraucht. Salonfein gemacht und formschön hat die Tischbombe der Farbe eine sensationelle Karriere angelegt. Sie hat sich in der kürzesten Zeit zum beliebtesten Schweizer Partyartikel und zum Exportschlager gemausert. Der Verkauf von diesem knallenden Stimmungsmacher ist zu einem Bombengeschäft geworden. An jeder Party sorgt die lustige Kartonröhre für Auflockerung. Und besonders an Silvester darf sie nicht fehlen. Rund eine halbe Million von diesen bunten Partybooster zünden Herr und Frau Schweizer am 31.12. Bei 70 bis 200 Gramm Material pro Tischbombe werden also gut 70 Tonnen Partyartikel ins neue Jahr katapultiert. In nüchternem Zustand, bei Tageslicht betrachtet, wirkt das Papier- und Plastikzeug aus diesen Happy New Year-Bomben aber doch recht billig. Und im Zeitalter von iPad und Co. sind auch die Kinder nicht mehr so leicht zu begeistern mit Plastikschnäuz und Luftschlangen. Und trotzdem, die helvetische Partygartonröhre hat ihren ganz eigenen Charme und verfehlt ihre Wirkung nie. Wer weiss, vielleicht ist es Schweizer Konditionierung, vielleicht aber auch einfach der urmenschliche Spieltrieb. Wenn die Lunte gezündet wird, wenn es zischt und nach einem kurzen Knall Papierkügel und sonstiges Plastikgeschmäus regnet, werden gestandene Erwachsene plötzlich wieder für einen Moment zu Kindern.
Platon mit B.
B wie Best of.
Es ist 6:03 und der Stunde Platon Best of ist vorbei. Wir sind von Bern aus ins Aargau gewandert.
Im Gepäck haben wir die besten Beiträge aus 1,5 Jahren Platon gehabt.
Vielen Dank dem ganzen Platon-Team für all eure Beiträge.
Die Wiederholung von dieser Sendung läuft am 3. August, am 4. auf Rasa und am 6. auf Kanal K.
Oder, wenn immer du willst, überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
Die nächsten neuen Beiträge auf Rabe gibt es in 4 Wochen am 22. September.
Und dazwischen findet ihr uns auf Social Media unter Platon-Redaktion auf Twitter, Instagram und Facebook.
Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt an unserem Best-of.
Am Mikrofon verabschiedet sich Helen.
Und ich bin der Ralf. Ich wünsche einen guten Start, deinen Abend. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen. You're rocking with the best when we buzz. Go ahead and call my bluff. I'll just serve you with another royal flush. Enough about the fact that we reign supreme. Because by now I'm sure it's very plain to see that we aim to please but never play for free. So make your checks payable to boom. K-A-T. Step to Terran G and prepare to be dropped. Cause I'm like whipped cream. I came out on the top. Karate chopping since 1988, state champion. 2 years straight, here let me demonstrate. When the twin powers activate, form of a tiger, form of a snake. Let's make the ground shake, everybody in the place. Sing the burning blood. You are now rocking with the best and impressed by the styles and finesse of the freshest crew around. You are now rocking with the best and impressed by the styles and finesse of the boom cat tune. A friend, T-double-L-I-N's got next, let's begin. I expect no better yet, I intend to bring an end to my lack of dividends. This year, I'm about to make cream, I guess it's well, yeah. I'm definitely over poverty, but really all I need is my seed and my hip-hop at least. Best believe! And I will please to pass the mic, so tear and roll up your sleeves and ignite. Alright, strike a match so I can get my turn, because the other half of boom cat's about to burn. And to whom it may concern, I'm equal opportunity, and soon to be known to your community, due to the way I rhyme fluidly, and plus how I keep crowds visually aroused when I do my underground, let's take it mainstream. Kellen, tell them what our name means, please. The boom is the kick and the cat is the snare drum. Boom, cat, that's it right there, son. I got more flair than a flare gun. And there's some no underwear in my dresser, cause I never wear none. Come together everywhere, everyone. It's Millennium 2777.